Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Berliner Dokumentarfilmer Thomas Heise ist in der DDR aufgewachsen und ausgebildet worden. Seine kontinuierlichen Alltagsbeobachtungen und seine riesige Materialsammlung seit den frühen 80er Jahren hat er in den letzten Jahren aufgearbeitet. Dabei entstand nicht nur der monumentale Dokumentarfilm Material, sondern auch das eben erschienene 500-seitige Materialienbuch Spuren. Michael Sennhauser hat Thomas Heise getroffen.
Ich möchte erstmal sagen, dass ich erstmal dankbar bin, weil ich überhaupt mal erstmalig die Möglichkeit habe, mich vor der Öffentlichkeit zu artikulieren und überhaupt mal etwas zu sagen.
Einen erwachsenen Menschen kann man nicht mehr erziehen, der hat sich in bestimmten Dingen verfestigt.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin unvorbereitet, aber es drängt mich, auf dieser Kundgebung zu euch zu sprechen, weil...
Welche Kraft du noch hast, die musst du zusammennehmen und musst für deinen Sohn eine gute finanzielle Basis schaffen.
Es ist absolut Ruhe!
Man liebt die Mama!
Wir hauen was vom Schnauze!
Die Panzer kamen nicht. Wir liefen zurück zum Theater. Man kann sich die Geschichte länglich denken. Sie ist aber ein Haufen.
Diese Toncollage, die wir da eben gehört haben, ist auch eine Bildcollage und eine Reihung von historischen Ereignissen. Zusammengetragen hat das Material der Dokumentarfilmer Thomas Heise, Jahrgang 1955, geboren und aufgewachsen in der DDR, eben dort ausgebildet und schließlich nicht offiziell diplomiert als Filmemacher. Heise ist ein Sammler, ein Beobachter, ein systematisch-unsystematischer Dokumentarist. Seit dem Wintersemester 2007 ist Thomas Heise Professor für Film an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Zum 20-Jahre-Jubiläum der sogenannten Wende im Jahr 2009 hat er sein Originalmaterial zusammengetragen. Film- und Videoaufnahmen aus der DDR, aus Berlin, Bilder aus der Zeit von vor dem Mauerfall und Bilder aus den Tagen des Mauerfalls. Der daraus sorgfältig gebaute Film hieß ganz einfach Material. Er ist 166 Minuten lang geworden und er vermittelt kommentarlos erstaunliche Eindrücke aus einer Zeit, der gesellschaftlich gesehen eigentlich schon die Erstarrung zur Geschichte droht. Und dieser Tage nun ist auf der Basis der gleichen immensen Materialsammlung noch das Buch Spuren von Thomas Heise erschienen. Im Untertitel nennt er das eine Archäologie der realen Existenz. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mich mit Thomas Heise über seine Arbeit unterhalten. Das Buch fing da eben an, seine konkrete Form zu bekommen, und Heise war gewohnt vorsichtig mit seinen Prognosen, wann es denn fertig sein könnte.
Man kann sich die Geschichte länglich denken, sie ist aber ein Haufen.
Thomas Heise, Ihr Film ist 166 Minuten lang, heißt Material, Ihr Buch heißt Spuren. Und beide zeichnen sich dadurch aus, dass Sie sich wie immer in Ihrer Arbeit dem perfekten Ordnen eigentlich entziehen. Also Sie machen keine Schubladen, Sie schreiben nicht an, Sie legen die Dinge vor, damit man sich was raussuchen kann. Ist das richtig?
Naja, einerseits ja, also na klar, lege gerne Sachen so hin. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich durch die Art und Weise, wie ich die Dinge vorlege, sie dazu zu bringen, diese in einer bestimmten Weise sich anzusehen oder sich derer anzunehmen.
Das gelingt bei Material auf frappierende Weise. Das ist eine ungeheure Materialmenge und das zu verarbeiten ist für die meisten Zuschauer gar nicht möglich. Also man kann sich das x-fach ansehen eigentlich. Man könnte sich das auch in einzelnen Teilen vorstellen. Wenn man aber im Kino sitzt und diese 166 Minuten gesehen hat, kommt man aus dem Kino heraus und das Erste, was ich mir sagte, ist, meine Vorstellung von der DDR und dem, was sie geworden ist in unserer Erinnerung, ist ziemlich revisionsbedürftig.
Dann ist es, das ist doch schön. Also, was soll ich da sagen? Also, es ist natürlich so, der Film ist ja eine Reaktion auch auf diese Art von, wie Feierlichkeiten begangen werden und das also dann reduziert wird auf so eine, also weiß ich, auf den Fall der Mauer ist ein dramatisches Ereignis. Also man sieht die Mauer aber niemals fallen, sondern die ist ja spechtmäßig, also Stück für Stück beseitigt worden, ist ja ganz verschiedene Dinge. Und sowas eigentlich. Und da habe ich gedacht, wir müssen mit dem Material, was ja da ist, also sind ja nicht nur die Erinnerungen, sondern die man so hat, die anders sind als das, was man sehen kann im Nachhinein, also durch Fernsehsendungen oder was weiß ich, so, dass man da gegenhält und sagt, das ist mein privater Blick auf das, das ist das, was ich gesehen habe und erlebt habe.
Ich glaube, das, was viele Leute ziemlich verblüfft an ihrem privaten Blick, ist das, was sie auch heute Abend wieder mal angetönt haben. Meine heimliche Liebe DDR, haben sie gesagt, leicht ironisch, aber nicht nur ironisch. Sie gehören nicht zu denen, die eigentlich alles zerlegen, was sie in ihrer Vergangenheit finden. Ich glaube, sie sind sich auch sehr bewusst, dass das Material, das sie da zusammengetragen haben, eben auch eine Liebesgeschichte abdeckt.
Naja, das ist halt der Raum, in dem man so erlebt hat, ne? Also so, das ist ganz klar. Also das sagt ihnen, jedes Kind wird also erzählen, dass es, egal wie man es von draußen sieht, die Familie, in der es lebt, dass es also nicht, dass es seine Mutter liebt und den Papa liebt und was weiß ich nicht, auch wenn das fürchterliche Leute sind oder so. Und ein bisschen hat es ja damit was zu tun. Also so. Und
weiß ich jetzt nicht. Ja. Sie haben sich letztes Jahr in eine öffentliche Debatte eingeschaltet. Es gab da ziemlich viel DEFA-Bashing und man hat auf dem DDR-Film, auf der DDR-Film-Produktionsstruktur herumgehackt. Irgendwann ist Ihnen der Kragen geplatzt. Was genau hat Sie gestört?
Also Sie meinen jetzt von Schlöndorff, dieser Quatsch, den er da erzählt hat. Ja. Nein, das ist einfach, das ist eine blöde Bemerkung und ist einfach dumm. Also mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das ist einfach, also wenn sich einer glaubt, dass die auch sicher natürlich auch beschränkte und reduzierte Wahrnehmung, die man da so selber hat, dass das eben auch die Wirklichkeit ist, dann das ist das eben schwach, muss ich mal sagen. Ja. Und wenn man dann in die sich, sag ich jetzt mal, schlimme Filme anguckt, um sich dann darüber zu mokieren. Da gab es ja nur einige, aber die gab es eben nicht nur in der DDR. Das muss man mal so sehen. Und ich kann mir auch also jede Produktion eines Landes auf dieser Welt angucken. Dann sehe ich sehen, dass also vielleicht 3 oder 4 oder 5% wirklich ernstzunehmende Filme sind. Der Rest ist Unsinn. Und so ist das nun mal.
Ein Glücksfall, könnte man sagen, der DDR ist ja, dass sie zumindest technisch gesehen eine abgeschlossene Geschichte darstellt. Das heißt, es gibt auch abgeschlossene Archive. Deckel drauf, Deckel wieder auf. Man kann sich das holen, man kann es sortieren, man kann etwas damit anfangen. Insbesondere die Filmarchive der DDR, die belegen ja eigentlich diese 40 Jahre ziemlich lückenlos. Die offizielle Produktion, die ist so gut wie vollständig erhalten. Es gibt die DEFA-Stiftung, die sich auch darum kümmert, dass das weiterhin erhalten und zugänglich bleibt. Und trotzdem haben Sie mit Ihrem privaten Material, mit Ihrem Archiv, so etwas wie eine zweite Archivebene, eine ursprünglich private, die jetzt aber ins öffentliche Interesse rückt, auf eine ziemlich faszinierende Weise. Wie erklärt sich das?
Naja, ich durfte ja nicht mitspielen. Also um mal so zu sagen, wenn man nicht mitspielen darf, dann muss man sich selber irgendwie beschäftigen. Und dann so, und ich wollte Film machen und aus, kann ja nicht mal genau sagen, warum, also ich wollte das irgendwann und hatte mit diesen offiziellen Sachen relativ wenig zu tun. Also ich habe zwar bei der DEFA gearbeitet eine Zeit lang als junger Mensch und habe dann also war so Regieassistent und was weiß ich nicht alles, Aber die Filme selber waren nicht so. Und dann will man was Eigenes und dann macht man das halt. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nicht wegschmeißen konnte oder nichts. Naja, ist ja manchmal so. Und dann kann man da so nach 20 Jahren nochmal drauf gucken und dann werden die auf einmal interessant. Und ich habe auch, weil das so merkwürdig war, also weil ich immer nicht mitspielen konnte, was ich gerne gewollt habe, also muss man mal sagen, bei allem Hass, den man auch dann gleichzeitig hat, auf die, mit denen man spielen will, dass das so, naja, es ist wirklich schwierig.
Rückblickend könnte man sagen, war es eigentlich ein Glücksfall für Sie und für uns, dass Sie dieses Diplom nicht so gekriegt haben, wie Sie wollten an der Schule.
Das ist exakt so. Also mir ist klar geworden, dass wenn das nicht so gewesen wäre, also wenn ich nicht sozusagen rausgeflogen wäre aus der Filmhochschule, was wäre dann passiert? Ich hätte als Regieassistent in der DEFA, also in Potsdam, an blöden Filmen weitergearbeitet, also bis zur Wende. Dann wäre ich arbeitslos geworden und hätte so. Das waren immerhin von 82, wo ich raus bin aus der Filmhochschule, bis 89 sind immerhin, also auch 6 Jahre. Nee, 7. Und Quatsch, 5. Nee, jetzt ist egal. Also jedenfalls ist das eine ganze Menge. Und ich hab dann einfach selber arbeiten müssen. Also ich musste mich irgendwie beschäftigen. Und das war dadurch, dass ich da so raus bin aus der Filmhochschule und zwangsläufig auch aus der DEFA, weil die dann gesagt hat, sie arbeiten hier nicht mehr, weil ich habe den Ausbildungsvertrag irgendwie verletzt dadurch, dass ich rausflog. Musste ich sehen, wie ich klarkomme. Und ich wollte das ja irgendwie weitermachen. Und dann ist das irgendwie passiert. Also es ist nicht mal so, ich kann nicht mal sagen, dass das so meine Absicht war oder so. Das ergab sich dann einfach so. Ich konnte auch nicht anders und habe das mehr oder weniger zwanghaft vielleicht auch dann betrieben. Und
Sie waren ja nicht im eigentlichen Sinne ein Untergrundfilmer, wie man sich das romantischerweise auch bei uns in den 60er Jahren vorgestellt hat, auch bei den amerikanischen. Es gab sowas wie eine Untergrundfilmszene in der DDR. Es gab die Leute, die Super-8-Filme machten und es gab offenbar kein Video, auch in den 80er Jahren, für die Untergrundfilmer. Das war der Stasi vorbehalten. Aber Sie haben auch mit Video arbeiten können. Also es zeigt, dass Sie mit den bestehenden Strukturen eine Parallelstruktur entwickelt haben für sich.
Ja, die Parallelstruktur, die hat ja eine Geschichte. Also die hat zum Beispiel die nach der Filmhochschule bei Herrn Müller hatte ich den Thomas Harlan kennengelernt und der hat mich dann praktisch in sein Team geholt für den Film, der hieß damals noch Suicides und der ist dann später auf der Berlinale gelaufen unter dem Titel Wundkanal zusammen mit dem Film Unser Nazi von Robert Kramer und war ein Skandal, na gut, aber das ist jetzt nicht das Thema und jedenfalls habe ich da gearbeitet und das war eine Produktion der damaligen Berliner Quasar-Filmgesellschaft. Und dort habe ich einen Produzenten kennengelernt und der hat dann irgendwann mich gefragt, sag mal, willst du nicht was mit Heiner und du kennst doch Heiner Müller und tralala und so und kannst du nicht was machen für den Sender und ich habe auch schon einen Sendeplatz und so und hat mir dann angeboten, dass er mir eine Kamera besorgt und wir haben beschlossen, Heiner Müller muss die rüberholen und dann könnte man da irgendwie drehen und könnte man dann auch senden. Und ich habe mich dem nicht widersetzt, sondern habe ja gesagt und als ich die Kamera hatte, habe ich den wirklich freundlichen Kollegen beschissen und habe die Kamera behalten und habe gewusst, das ist eine Mauer und der kann gar nichts machen. Ich habe den einfach enteignet als Kapitalisten und habe doch nicht machen, was ich will. Und so. Und hatte das aber, also einerseits das moralische Problem auf dem Hals, ich habe eine geklaute Kamera und auf der anderen Seite habe ich auch natürlich mich damit auch nicht auf der Straße getraut, sondern habe zunächst im Theater, wo ich gearbeitet habe, gedreht, davon gibt es ja auch einen Film, das ist immer dieser kleine Film über Heiner Müller, der Ausländer und dann gibt es auch diese ganzen Sachen mit Fritz Marquardt und so, sind ja anderswo gar nicht zu erklären. Und bin praktisch erst dann mit diesem Ding 89 auf die Straße gegangen, also nach 2 Jahren immerhin, also schon an anderen Orten, also ich habe ja auch in Stragut damit gedreht, also in Vorbereitung zu Vaterland und solche Sachen, ja, aber das war ja nicht auf der Straße, wenn ich also in irgendeinem abgelegenen Kaff, also irgendwo in Sachsen-Anhalt bin, das egal, aber in Berlin wäre ich damit nicht rumgelaufen, weil klar war, dass das, die wäre ich dann nur los, ja, dann wollen sie dann gucken und dann hat man die alle zu Hause und dann fangen die an dadurch zu durchsuchen, das wollte ich nicht und so und dann hatte ich ein Problem, bis die Mauer aufging. Dann standen auf einmal 5 Leute vor der Tür und wollten die Kamera wieder haben. Die haben sie auch gekriegt. Aber da hatte ich ja das meiste schon gedreht.
Das bringt mich zu einer...
Muss ich mal sagen, ich habe mit dem Produzenten, das ist der Bernhard Stampfer, muss man mal so sagen, das ist ein toller Kollege, wir haben uns jetzt wieder getroffen nach der Wende. Also wir haben uns wirklich seitdem nicht gesehen. Wir waren essen und ist alles gut.
Ja, man kann ja sagen, das mit der Kamera war das technische Äquivalent zum Mundraub. Also heute sind ja alle dankbar dafür.
Legitim, muss ich mal sagen. Also ich habe wirklich ein bisschen wie die Roten Khmer, sage ich jetzt mal. Also eine merkwürdig romantische Ader da. Ich hab, die hieß dann eben, naja, dann, wieso, das ist Westen, die haben das hier, dann nehmen wir ihn nicht weg. Wir haben keins. Also das war jetzt so.
Das bringt mich zur simplen Frage nach der technischen Archivierung. Wie haben Sie das geschafft, Ihr gesamtes Material, also Sie sagen selber, Sie sind ein Sammler, Sie können nichts wegschmeißen. Wie haben Sie das fertiggebracht, all die Jahre ein Archiv aufzubauen und zu behalten? War das dezentral? War das irgendwo eingebunkert? Oder haben Sie aufgeschrieben, wo Sie die Dinger versteckt haben?
Also jetzt wird es natürlich lebensgefährlich. Also was heißt der Aufbau eines Archivs? Das heißt, dass man einfach, wenn man nichts wegschmeißt, dann hat man Kisten, da schmeißt man alles rein. Also deswegen noch lange nicht so aufgehoben und auch schon gar keinen Aufbau. Das ist absolut nicht systematisch. Und das ist, am Anfang hat man den Überblick, weil das so viel noch nicht ist. Und irgendwann wird das einfach immer mehr. Und das ist auch, ich habe das ja gemerkt bei der Arbeit für das Buch. Also ich habe aus einer anderen Arbeit so einen schönen großen Tisch zu Hause, der ist so 3 Meter lang und 1,50 breit. Der ist ein Berg, ist da drauf von Papier. Und irgendwie kriege ich diesen Berg nicht mehr raus. Der ist da einfach und der liegt da nun rum in meiner Wohnung. Und ich wühle immer in den Zwischenhügeln, die dann also auf diesem Berg sind und versuche da irgendwas zu finden. Also das ist überhaupt nicht systematisch oder irgendwas, sondern einfach nur ein Wust von Zeug. Und wo ich der Meinung war oder bin, dass man das nicht wegschmeißen kann und dass das nicht in den Orkus gehört. Aber wie macht man das? Ja, man macht das einfach.
Es gibt ja gewisse technische Probleme. Also Bänder halten nicht ewig, wenn man sie nicht richtig lagert und auch Filme nicht.
Das ist ein Grund, Also ich wusste, dass ich habe damals schon, wo wir den Film gemacht haben über Heiner Müller, der Ausländer, habe ich schon überlegt, wie wir müssen die VHS-Kassetten jetzt sozusagen in ein anderes Material überführen, damit die noch wieder eine Halbwertszeit von den nächsten 10 Jahren haben. Und ich habe es bei dem Ausländer geschafft, dass der jetzt auf 35 mm schwarz-weiß vorliegt. Also ein VHS-Film sieht toll aus. Also muss man mal sagen, wenn das Kopierwerk mitspielt, ist das eine ganz spannende Sache, weil das für eine Kraft hat und wie schön das ist. Und beim Material spielt eine ähnliche Erwägung eine Rolle, weil natürlich ist auffällig, dass die VHS-Kassetten, nachdem die 20 Jahre hinter sich haben, und das war gutes Material, was ich hatte, also nicht nur aus dem Intershop, sondern ich hatte richtig so, die haben so professionelles VHS-Material, auch dafür war auch die Kamera entwickelt worden, die ich damals benutzt habe, das war so eine Panasonic MV5, das war so das erste, wo man so sagt, okay, das ist so eine Zusatzkamera, wenn man schnell sein will, wo es egal ist, wenn die kaputt geht und lauter so Zeug, ja, so. Und mit der habe ich ja da gedreht. Und das löst sich aber jetzt langsam wirklich auf. Und ich habe auch Kassetten zu Hause, wo nichts mehr drauf ist. Also einfach. Und da versuche ich dann eben halt gegen den allgemeinen Schwund da irgendwas zu machen. Und dann, ja, so.
Wie geht es Ihnen beim Organisieren des Materials? Verlieren Sie sich da wieder in Erinnerungen? Wie organisieren Sie sich selber, wenn Sie da an der Arbeit sind? Ich stelle mir das extrem schwierig vor, wie wenn ich im Lexikon lese.
Das ist extrem schwierig. Also ich kann das ja nicht sagen, ich organisiere mich nicht. Also ich fange irgendwo an und dann lese ich mich fest und dann wieder, ich wollte was ganz anderes, ja, und dann so, also das ist schon anstrengend. Also ich könnte eine Menge Leute beschäftigen, wenn ich sie finanzieren könnte, damit man das mal systematisch macht. Auf der anderen Seite finde ich, ist dieses unsystematische ist vielleicht wissenschaftlich nicht, wird es nicht allen Erfordernissen, wie man so sagt, gerecht, aber es hat ja auch was mit der Realität zu tun und es ist ja halt meine, so, die ist dann so.
Ich glaube, um wissenschaftlich an die Dinge heranzugehen, müsste man ja einerseits Material bearbeiten und sichten und andererseits so etwas wie eine Arbeitsthese haben. Haben Sie eine Arbeitsthese?
Nee. Also wenn Sie so fragen, ist die These, die These am Beginn eines jeden Films ist, dass mir meine Nase sagt, ich muss da jetzt hin. Und das, mehr These gibt's da nicht. Und ich glaube auch nicht an Thesen. Also man kann keine Thesenfilme machen, das wird nichts. Also mich interessieren Thesenfilme nicht. So. Also ich habe jetzt was ausgedacht und jetzt untersuche ich, ob es das gibt oder irgend so ein Quatsch. Pff, interessiert mich nicht.
Das könnte man nun umformuliert.
Dass es schlecht, dass es nicht auch gute Filme gibt, die so, also eine andere Frage. Also dann muss ich die anders gucken. Aber erstmal also als Arbeitsanlass eine These zu haben und dann das dem ich würde es anders beschreiben, vielleicht sind das ja auch Thesen, was ich habe. Ja? Ich hatte einfach das Bedürfnis, diesen ganzen Kram, das hat ja auch, dann irgendwann ist man ja dann auch über die 30 oder 40 oder 50, dann fängt man an, so diesen ganzen Kram und sagt, was war da eigentlich? Und so, das hat damit was zu tun auch, also dass man einfach kicken will, wie kriegt man das zusammen? Also was ist das für eine komische Figur, die man da die ganze Zeit abgegeben hat oder die man letzten Endes darstellt? Und da ist so ein Interesse, aber die keine These, ich will jetzt beweisen das oder ich weise jetzt nach das. Halt.
Könnte man Ihre dokumentarische Haltung, wenn man sowas suchen will, mit dem ganz einfachen Satz beschreiben, ich verstehe das zwar noch nicht, aber ich filme es mal?
Ja, naja, das ist natürlich so, klar. Also das ist ja so, wenn also Sie können ja beim 4.11., das war eine ganz mechanische Angelegenheit. Also ich habe sehr mechanisch gedreht. Die Bilder sehen jetzt nicht so aus, weil ich natürlich, wenn ich das lange ganze Material habe und dann das mir angucke, später am Schneidetisch, sehe, wie in der Mechanik auf immer ganz andere Sachen sind. Also wo mir die Mechanik nicht mehr gelungen ist. Ich wollte ursprünglich dann zum Beispiel mechanisch die einfach nur drehen und dass man die Sätze hat. Also mich haben die Sätze interessiert, ja nicht so sehr die Bilder. Und am Ende sehe ich, dass ich da lauter Bilder gemacht habe, die aber viel interessanter sind als die Sätze, die man da hat hören können. Und das finde ich ulkig so. Also das interessiert mich auch also als Beschäftigung.
Wenn Sie sich selber als Sammler sehen, dann müssen Sie ja eigentlich theoretisch auch immer wieder auf Material stoßen, das völlig uninteressant und unbrauchbar ist, das Sie trotzdem aufbewahrt haben. Und rechnen Sie damit, dass sich da irgendwann nochmal eine Entdeckung machen lässt oder bewahrt man das einfach auf, damit es mit dem anderen zusammen aufbewahrt ist?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also manchmal, ich hab so Sachen, wo ich sage, mein Gott, warum liegt das hier rum? Ja, also so, also, aber ich krieg's nicht weg. Manchmal so in Anfällen kann ich auch was entfernen, aber eigentlich nicht so richtig. Und das andere ist eben einfach die Erfahrung, wenn man nicht mehr weiß, was die Intention war, weil man vergisst es ja nach einer Weile. Also man denkt sich dann eher aus nach anhand der Bilder, die man sieht, aber eigentlich ist dann ist schon interessant, wie sich, wenn die Intention keine Rolle mehr spielt, was die Bilder dann auf einmal mit einem machen. Und das sind ganz andere Sachen. Und das finde ich interessant. Also ist mir bei dieser Arbeit an Material so aufgefallen, ich habe ja noch nie so weit gemacht. Also so eine wirklich ein Rückblick in dem Sinne, also was da so. Und das andere ist, dass es natürlich auch bei Material, das hat ja auch einen sportlichen Hintergrund. Das heißt also, wie man diese ganzen, nicht Fragmente, aber diese ganzen Bruchstücke, die man, also zu denen man, die keine Filme wurden, also die irgendwie Anfänge waren oder Mitten oder Enden von irgendwas, was man nicht so genau wusste, dass man eben mit denen doch was machen kann und dass die gerade in ihrer Brüchigkeit oder in dieser Unsauberkeit, also dass das also in kein Schema passt und so weiter, auf immer anfangen interessant zu werden. Man sieht sie auch. Das finde ich ziemlich reizvoll. Ich weiß nicht, wie oft man das so weit treiben kann. Eher nicht so oft, denke ich. Und wenn die nächsten drei Filme dieser Art entstanden sind, kann man es gleich sein lassen. Also das ist so eine Sache. Aber ich denke mir immer, man macht ja Filme nicht für, also klar, es ist schön, wenn Leute das sehen, ne? So, aber eigentlich macht man die ja für sich.
Sie arbeiten ja ziemlich konsequent mit dem vorhandenen eigenen Material, zumindest hier bei dieser Sammlung, aber auch sonst habe ich den Eindruck.
Wir haben auch dafür gedreht, also. So ist es nicht. Also die ganzen Palastaufnahmen sind alle extra sozusagen für den Film gemacht. Die waren mal als Idee, dass man sagt, man könnte, wir sind die Einzigen, die drehen 35 mm den Abriss des Palastes der Republik. Also wir haben die Bilder dann in 20 Jahren, wenn sie niemand mehr hat. Und dann wird es interessant. Und dann denkt man an die Rente und dann ist das so. Aber das gibt nicht so ein, vorab weiß man das alles nicht.
Aber Sie gehen nicht hin und sagen, da brauche ich jetzt eine Brücke, eine optische oder eine inhaltliche Brücke und da drehen wir nach.
Nein, ich habe noch nie nachgedreht. Also meines Wissens habe ich noch nie nachgedreht. Ich habe immer mir Drehtage irgendwie versichern lassen, dass man, also man macht immer noch so, dann hast du noch 2 Drehtage Reserve, aber man kriegt das ja nicht mehr hoch. Also die Spannung beim Drehen ist ja so, wenn ich das schaffe, dass das Team, was man hat, das funktioniert ja wie eine Besetzung im Theater. Und wenn ich da 3 tolle Schauspieler habe, dann muss ich nicht viel machen, dann funktionieren die miteinander. Und ich muss diese Miteinander funktionieren, muss ich also auch durch Besetzung, so, also durch Einstellung für diesen Film, muss ich das irgendwie herstellen. Und dann geht das wunderbar.
Was ist das für ein Gefühl, dass sich jetzt plötzlich eine vielleicht nicht riesige Öffentlichkeit, aber doch eine deutliche Öffentlichkeit interessiert für das, was sie damals eigentlich für sich und aus ihrer eigenen Neugierde heraus gemacht hat? Ist das eine Art Genugtuung? Braucht es das? Gibt es das?
Ach, nö. Also sag mal einfach, nee. Nee, das ist so, ich glaube, ich freue mich, wenn jemand damit was anfangen kann, weil das ist ja, ein Film ist ja ein Gespräch. Also das ist wie, man steht in der Wüste und ruft, ne? Das ist, ein Film macht auch nichts anderes. Also der ruft irgendwie und das ist der Versuch, etwas zu sagen. Und dann gibt es Leute, die antworten darauf. Und mir passiert ja eigentlich nicht. Und das ist natürlich toll, wenn jemand darauf antwortet.
Die Filme, die sind ja auch immer so eine Art Dialog mit dem Publikum, vor allem wenn Sie selber präsent sind bei der Vorführung. Wie stellen Sie sich das jetzt mit dem Buch vor? Das wird schwieriger oder geht das einfach über Briefe?
Ich habe keine Ahnung. Echt, ich habe keine Ahnung. Also das mit dem Buch, das ist so, ich habe einen ungeheuren Respekt vor Text und so ein Kram, also vor Büchern und ob man das überhaupt darf und so weiter. Deswegen bin ich natürlich noch nicht zufrieden, deswegen sind wir auch noch nicht fertig und deswegen zieht sich das auch so in die Länge, ja, weil ich natürlich dann irgendwelche Ansprüche habe, die ich auch selber ja nicht erfüllen kann und so. Also ich kann das nicht alles begründen, erklären oder so. Und auf der anderen Seite war ich dann dafür, weil mich interessieren solche Bücher, wo ich also einfach so zusammen, ich muss mal jetzt so etwas salopp sagen, zusammengekloppte Sachen sehe. Weil da kann man, da das entzündet also meine Fantasie. Und wenn das, so hoch sind ja die Auflagen nicht bei der DFI. Insofern, also ich fände es ja schön, wenn jemand damit irgendwas brauchen kann. Also so, ansonsten muss man es ja nicht kaufen, es ist ja Quatsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.